Verehrte Geburtstags- und Gedenkgesellschaft, liebe Familie Göß, von Jesus reden war das Thema eines Vortrages, den uns Albrecht Göß in Ravensburg am 20. Januar 1978 hielt. Von Albrecht Göß reden ist nun heute hier in Bad Boll mein Auftrag und auch das noch im Namen der Landeskirche, der ich ja auch im Ruhestand freudig diene und im Namen unseres wahrhaftig, was denn sonst, im Namen unseres Landesbischofs Frank Ottfried Juli, der in großer Dankbarkeit für das Werk und den Dienst des Pfarrers und Dichters Albrecht Göß Sie alle herzlich grüßen lässt. Von Albrecht Göß reden, angemessen zu sagen, wenigstens anzudeuten, was die Landeskirche ihm verdankt, was viele von uns hier ihm verdanken, dabei ihnen auch nicht vorzuenthalten, was er mir selbst immer wieder neu gibt. Wie soll denn das gelingen? Ich versuche es, indem ich Ihnen davon berichte, wie Albrecht Göß zu uns im Januar 78 von Jesus geredet hat. Der Vortrag hatte eine Vorgeschichte, die gibt mir heute noch zu denken. Ich habe Albrecht Göß, den Pfarrer und Dichter, angefragt, ob er in unserem dreiteiligen Winterseminar im Matthäus-Gemeindehaus den zweiten Vortrag halten und uns zeigen wolle, wie wir heute angemessen von Jesus reden könnten. Eberhard Jüngel werde sich vorher dem Thema von Gott reden stellen. Unser Ulmer Prälat Hans von Kehler werde am dritten Abend über Kirche zwischen Auftrag und Anpassung sprechen. Albrecht Göß am Telefon zögerte erschreckt, von Jesus reden. Nein, das kann ich nicht. Das will ich auch nicht. Dazu bin ich auch in keiner Weise befähigt. Aber warum denn nicht? Das ist doch ein schönes Thema. Sie predigen doch auch regelmäßig, wie man hört, vor vielen dankbaren Menschen. Da reden Sie doch auch von Jesus. Ja, das sei was anderes. Er sei kein Theologe, sagte er zu meiner erheblichen Verwunderung. Das wusste ich vorher noch nicht. Sein Bruder Helmut, der sei ein Theologe, aber der sei krank. Ja, aber ich sei nun eben beauftragt, ihn zu bitten. Der Mann am Telefon wurde mir immer rätselhafter. Im Stillen wurde ich unwillig. Wir aktiven Pfarrer, wir reden ja ständig von Jesus. Von der Kanzel so selbstverständlich wie im Religions- und Konfirmandenunterricht und in Gesprächen. Das kennt er doch von seiner eigenen Existenz als Pfarrer. Warum scheut er dieses Thema? Er gehört doch nicht zu denen, die sich des Evangeliums von Jesus Christus womöglich schämen und lieber von allem und jedem als von Jesus reden. Nach dem Gespräch dachte ich, vielleicht scheut er dieses Thema gerade, weil wir so beharrlich und selbstverständlich und unaufhörlich und wohl auch oft so berufsmäßig von Jesus reden. Je stärker sein Widerstand, desto unbeirrter meine Penetranz. Er bat um Bedenkzeit. Als diese abgelaufen war, erklärte er mir, das Thema stünde ja wie ein Berg vor ihm, aber er sei, Jesu Juva, bereit, sich in das Wagnis hineinzubegeben, unter einer Bedingung. Ich möge mir einen Tag freinehmen, von Ravensburg nach Rohr kommen und mit ihm ein paar Stunden vormittags und ein paar Stunden nachmittags über dieses Thema reden. Allein könne er das nicht. Klar, dass mir diese Einladung ebenso geschmeichelt, wie sie mich in Verlegenheit gebracht hat. Was sage ich, kleiner Praktikus, dem Albrecht Göß über Jesus? Es empfing mich in Stuttgart-Rohr ein von langem, leichtem Fieber geröteter Mann, der aber vielmehr von der Tatsache umgetrieben war, dass sein Bruder Helmut ernstlich erkrankt war. Dennoch empfing er mich mit aller aufmerksamen Zuwendung als seinen Konfrater. So hat mich vorher und seither eigentlich niemand mehr genannt, aber das meinte er so, der viel Ältere. Seine liebenswürdige Frau Elisabeth, von der wir ja erst so richtig an ihrem Sarg erfahren haben, wie tapfer sie ihr Leben eingesetzt hat für jüdische Mitbürger. Sie begrüßte mich und bewirtete mich wie einen lieben Gast. Ihr Mann ging mit mir durch den Wald bei Rohr, er hakte bei mir ein. Das war für mich auch recht ungewöhnlich. Das tun wir Theologen ja sonst eigentlich nicht. Entwickelte sich in unserem Gespräch ein kleines theologisches Seminar über Jesus, Gestalt und Botschaft und über die Christologie? Kaum. Wir gingen wohl an einigen Gleichnissen entlang, wir berührten ein paar christologische Hoheitstitel, aber viel lieber erzählte er mir aus seiner Kindheit vom Nachtgebet der Großmutter in Berlin, den Lavater-Vers, den sie mit ihnen, den Kindern, die ihre Mutter verloren hatten, gebetet hat. Jesus Christus, manche Nächte hast du für uns durchgewacht und dem menschlichen Geschlechte durch dein Wachen Ruhe gebracht. Tröster, willst du deinen Kindern auch durch Schlaf den Kummer lindern, wachen oder schlummern sie, weichst du doch von ihnen nie. Es war deutlich zu spüren, wie dieser Vers und der wachende Christus für ihn nicht ferne Kindervergangenheit war, sondern bergende Gegenwart. Wir berührten kaum Theorien historisch-kritischer Jesusforschung, sie schienen ihm sehr fern. Wir waren bald am altkirchlichen Dogma wahrer Gott und wahrer Mensch, das war ihm wesentlich, aber er meinte, es hat doch keinen Sinn, wenn man das einfach so vor der Gemeinde aufsagt. Wir müssen versuchen, es zu übersetzen. Wir kamen natürlich damals auf Hans Küng, der in seinem Buch Christsein diesen Versuch gemacht und von Jesus als Sachwalter Gottes gesprochen hatte, der davon viel Kritik hat, die schärfste natürlich von seinem damaligen Kollegen Ratzinger und bald drauf den Entzug seiner Lehrbefugnis geerntet hatte. Albrecht Goes fand den Begriff Sachwalter etwas zu kaufmännisch, zu juristisch, aber es erregte ihn, dass solche Übersetzungsversuche mit harter Keule geahndet würden. Die Aufgabe der Übersetzung bleibt. Dann dachte ich, es ist Zeit, dass ich versuche, ihm doch wenigstens einiges aus Barths Christologie in den Bänden KD 4, 1 bis 3 nahezubringen. Wir hatten ja einen langen Spaziergang. Aber er wollte bei aller Höflichkeit nur den jungen Karl Barth gelten lassen, den des Schreis aus der Krise. Die große Dogmatik sei hoher Ehre wert, aber wie könne ein Mensch nur so viel über Gott und die Welt wissen und das auch noch dermaßen stringent in große Bände schreiben? Ich sah das und sehe das durchaus anders. Wir schweiften ab. Aber am Ende des zweiten Ganges war doch die neue Formulierung für die zwei Naturen Jesu Christi gefunden, nämlich einer von uns, keiner wie wir. So knapp? Ja, so knapp. Aber keiner wie wir, sagt das genug über die Gottheit Jesu? Antwort: Man kann die Gottheit Jesu nicht beschreiben, noch viel weniger definieren, so wenig wir mit Gott und dem Göttlichen hantieren können. Wir können das Geheimnis Gottes nicht kärglich genug andeuten. Als wir am 20. Januar 1978 vor dem Eingang des vollbesetzten Saales im Matthäus-Gemeindehaus standen, es mussten noch Stühle geschleppt werden, wir mussten noch warten, sagte er unvermittelt: Sie haben auch Angst. Ja, immer, gab ich zu. Auch wenn ein anderer redet. Da verstanden wir uns. Es gibt nichts Aufregenderes, als von dem Geheimnis zu reden, das uns über allen Abgründen trägt. Er begann seinen zwischen Krankenbetten und Notschreibtisch verfassten Vortrag, den er meines Wissens nie veröffentlicht hat, mit dem Duett aus Bachs Kantate 78: Wir eilen mit schwachen, doch emsigen Schritten, o Jesu, o Heiland, zu Hilfe zu dir. Um daran zu erinnern, wie derselbe Bach im Weihnachtsoratorium, als er zum ersten Mal den Namen Jesus nennt: O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, dies in den Passionsklängen von O Haupt voll Blut und Wunden tut, und dass er selbst im gewaltigen Schlusschor, im Siegesgesang, denn Christus hat zerbrochen, was euch zuwider war, bei diesem Passionston bleibt, als wolle er darauf beharren: Die Rettung, die Heimholung der Welt in die Arme Gottes hat einen hohen Preis, das freie Opfer des Sohnes. Goes erinnert an Jochen Kleppers letzten Tagebucheintrag: Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. Jedes wirkliche von Jesus Reden können nur übergehen in das mit Jesus Reden. Jesus, der um uns ringt. Er berichtet vom letzten Gespräch der Sophie Scholl mit ihrer Mutter in München-Stadelheim, wie die Mutter zu ihrer Tochter vor den Schergen gesagt habe: Gell, Sophie, Jesus. Sophie habe geantwortet: Ja, und du, Mutter. Mit dem Namen, der über alle Namen ist, werde alles Menschentum gebündelt in diesem Ja, und du, Mutter, da werde es namhaft. Goes erinnert dran, wie in den großen Messen Bachs, Mozarts und Haydns sich im vielfachen andringenden Kyrie eleison 100 ausgestreckte Hände dem großen Geheimnis entgegentasten und wie über Oktaven weg in den zwei Silben Christe strahlende Kühnheit schwinge. Kennen wir Jesus? Fragt er mit Adolf Schlatters Buchtitel, und er verweist darauf, wie in Rembrandts gewaltigem Werk der Herr selbst nur sparsam erscheine, wie er viel entschiedener im Widerschein seines Daseins spürbar werde, in der Antwort der Angeredeten, der Angerührten, der Beschenkten, Betroffenen und der Widersacher. Und dann die Beschreibung: einer von uns, keiner wie wir, einer von uns. Wir sehen die Augen, die die Lilien auf dem Felde sehen und die den reichen Jüngling liebten, die Augen, die am Grab des Lazarus sich mit Tränen füllen. Einer von uns, der in Gethsemane wacht und bittet: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, der das Eli, Eli, Lama, Asabtani ruft. Und Goes berichtet von einem Pfarrer, der besonders bei sehr schwierigen Beerdigungen den ganzen Gottesdienst unter dieses Wort stelle: Ich hatte dem älteren Konfrater bei dem Spaziergang von solchen Stunden auf dem Friedhof, soll ich sagen, gebeichtet oder berichtet. Aber dann keiner wie wir. Goes erinnert an Jesus in Dostojewskis Legende vom Großinquisitor, der so andere, der dem Greisen im Zorn gefangenen Großinquisitor, der ihn morgen verbrennen will, auf seine welken Lippen küsst. Der ganz andere, der nicht von dieser Welt ist, der von anderswoher kommt. Wie Rembrandt Jesus aus den Reaktionen derer zeichnet, denen Jesus begegnet, so beschreibt dann Goes, wie Jesus auf die Kinder zugeht, nicht um sie zu belehren, sondern um sie zu herzen, zu segnen und sie in den Jüngerkreis zu stellen, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie diese Kinder. Den jungen Menschen, die das Unbedingte suchen, begegne er, der gekommen ist, ein Feuer anzuzünden. Goes zitiert ein Zwiegespräch von Christian Morgenstern. A. fragt: Was ist's, das den Menschen von Christus trennt? Können Sie mir das sagen? B. Ja, das kann ich. Der Philister in ihnen. Er begegnet den Frauen. Goes erinnert an Elisabeth Kruziger und ihren Vers: Ertöt uns durch dein Güte, erweck uns durch dein Gnad, den alten Menschen kränke, dass der neu leben mag. Was für ein Vers, hatte er im Spaziergang durch den langen Hau immer wieder vor sich hingesagt. Nur eine Frau kann das so sagen. Er begegnet den schuldig Erschrockenen mit seinem: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und den alten Menschen, die geführt werden, wohin sie nicht wollen, damit sich an ihnen die Verheißung erfülle: Um den Abend aber wird es Licht sein. Goes gibt dann zur Frage, wie man nicht von Jesus reden solle, in drei Sätzen Antwort. Die erste: Man soll Jesus nicht plakatieren. Der Satz „Jesus lebt“ oder „Jesus ist Sieger“ gehöre nicht wie eine Waschmittelwerbung auf die Litfaßsäule. Das gab nachher noch kräftige Diskussionen mit den jungen Leuten. Man könnte ihn nur, wie Johann Christoph Blumhardt, durch viele schwere Erfahrungen und Anfechtung hindurch wachen. Glaubensgewissheit sei ein Ding aus gutem Holz. Gutes Holz wächst langsam und ohne Lärm. Die zweite: Du sollst mit Jesus nicht um dich schlagen. Wir kennen eine Weise, Jesus Christus wie eine Fliegenpatsche in die Hand zu nehmen und damit zur Rechten und zur Linken umherzuschlagen. Der im Lateinunterricht gelernte Satz, aut Caesar, aut nihil, sei unmenschlich genug. Noch weniger könne man an einem aut Christus, aut nihil, Christus oder gar nichts, Freude haben. Blumhardt habe recht, der Heiland sei kein Kaputtmacher. Den Satz von den vielen Wohnungen in des Vaters Haus habe ich immer zeitlebens so verstanden, dass ich nicht verpflichtet bin, meinen jüdischen oder meinen heidnischen Mitwanderern um ihrer Seligkeit willen Christi Botschaft einzuprügeln. Und schließlich: Jesus ist recht verstanden kein Diskussionsgegenstand. Hätten wir ihn aufgefordert, über Jesus zu reden, dann wäre er nicht gekommen. Eine Zeitschrift habe ihn, Goes, abgefragt: Was halten Sie vom Christentum? Ihr habe er kurz geantwortet: Nicht viel, weil ich mich an Jesus Christus halte. Das Christentum: Ich sehe in so viele Räume, Bibliotheken, Archive, Journale, Zirkel, Streitbereiche, die Akademien lässt er aus hier. Ich sehe, auch den Oberkirchenrat, also ich sehe Kanzler, Rebellen, Heretiker, Denker, Flachdenker, Freidenker, Nichtdenker. Ich sehe Fanatiker aller Provenienz, Verstörte, Verteidiger, Anwälte. Da möchte ich nichts sein als jener Schuster Martin aus Tolstois Volkserzählung, der spät noch in der Werkstatt bei seinen Schuhen klopft und nagelt und den eine Stimme, Jesus Stimme, anredet: Martin, ich bin's. Goethe erinnert an Pascals in seinen Rock eingenähtes Memorial: Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, Gott Jesu Christi, nicht der Gott der Philosophen, Freude, Feuer. Er erinnert an Christoph Blumhardt, den großen Zäune-Niederleger, der weder Konfessionen noch Religionen als letzte Instanzen anerkennen will und der gerade in dieser Kühnheit vielen Jesus gezeigt hat als den Lebendigen? Schließlich macht sich Albrecht Goes Clemens von Brentanos Besinnung zu eigen, wohl nicht nur, weil es das 200. Geburtsjahr war, wo er schreibt: Ich möchte gern was schreiben, das ewig könnte bleiben. Ich möchte gern was lieben, das ewig ist geblieben. Ich möchte gern mein Leben zu Ewigem erheben, denn alles andere Streben ist in den Tod gegeben. Drum schreib ich einen Namen, drum lieb ich einen Namen und leb in einem Namen, der Jesus heißt, sprich Amen. Was verdankt die Landeskirche dem Christen und Pfarrer Albrecht Goes? Vor allem, dass er in dieser Weise von Jesus Christus geredet hat. Von dem Christus, der sich zu uns auf den Weg gemacht hat, längst ehe wir gläubig wurden, und der auch den findet, der viel zu gefangen ist, in welchen rostigen oder goldenen Gitterstäben auch immer, um ihn zu suchen.
Stimmen der Anbetung. Wir suchen dich nicht, wir finden dich nicht. Du suchst und du findest uns, ewiges Licht. Wir lieben dich wenig, wir dienen dir schlecht. Du liebst und du dienst uns, ewiger Knecht. Wir eifern im Unsern am selbstischen Ort. Du musst um uns eifern, ewiges Wort. Wir können dich, Kind in der Krippe, nicht fassen. Wir können die Botschaft nur wahr sein lassen.
Die Landeskirche dankt Albrecht Goes dafür, dass er der Versuchung zur inneren Emigration in versuchlichen Zeiten widerstanden hat, dass er Bubers Weisung auf dem Postkärtchen vom Jahr 1934 sein Leben lang beherzigt hat, nämlich: Du sollst dich nicht vorenthalten. Und dass er mit Stellungnahmen zur Friedensverantwortung unseres Volkes in Europa, zur Aufgabe, die Versöhnung zu bezeugen, seiner Landeskirche weit voranging. Die Landeskirche, wir alle haben Grund, Albrecht Goes dafür zu danken, dass er zweimal in tiefer Verzweiflung, 1934, als die nationalsozialistische Verstockung in seiner Gemeinde um sich griff, und im Jahr 1960, wir können es in dem dreibändigen Buber-Nachlass seiner Briefe von Grete Schäder rausgegeben, nachlesen. Auch nicht zuletzt im Jahr 1960, als die anonymen Mächte der Rüstungsindustrie ebenso wie wörtlich ein teuflisch-schwätzerischer Journalismus ihn in äußerste Müdigkeit und Verzweiflung getrieben hatten, dass er da Hilfe erbat von dem Juden Martin Buber, was 1934 wie 1960 ein ganz außergewöhnlicher Schritt war. Und dass er mit solchen Schritten dem jüngeren Bruder Wege geöffnet hat hin zum Älteren. Wir danken ihm, dass er uns Bubers Begegnungen erschlossen hat, die uns Mut machen zur neuen Begegnung über tiefe Grenzen von Schuld, Blut, Asche hinweg, im Zeichen des Gottes, der barmherzig und gnädig und von großer Güte ist. Wir danken ihm für folgenden Vers.
Die lang Verstoßene. Synagoge, Straßburger Münster, Seitenportal. Im Abendschatten hört erschrockene Seele, dies Bild betrachtend, ein geheimes Lied. Die lang Verstoßene ist die sehr Geliebte. Die Blickverhüllte, siehe, die Betrübte Sie wartet und sie weiß. Sie ist's, die sieht.
Die Landeskirche dankt Albrecht Goes für seine Predigten, mit denen er Ungezählten, besonders den Verzagten, Unglücklichen, den von der Verzweiflung Bedrohten, die Botschaft gebracht hat, die versöhnt, heilt, aufhilft, und dass er in aller Freiheit, in Zeiten, in denen es Mode wurde, die Predigt und ihre Würde herunterzureden, vielen jüngeren Frauen und Männern Mut gemacht hat, zum Kanzelholz, das zu tun hat mit dem Holz der Krippe und dem Holz des Kreuzes, dem harten Holz, von dem doch viele von uns aus persönlicher Erfahrung wissen, Kanzelholz ist gesund, für den, der hier das Wort auslegt, das uns trägt, und für die Menschen, die kamen, um wirklich zu hören. Wir haben ihm zu danken, dass er unser Konfrater geblieben ist und dass er gerade dadurch in aller Schlichtheit, wohl unbewusst, ein Vater im Glauben wurde. Und schließlich, dass er auch gerade denen, die sich von den Schatten des Todes umfangen wussten, den Sieg des Lebens bezeugt hat.
Grabinschrift. Mein bist du, spricht der Tod, und will Großmeister sein. Umsonst, mir hat mein Herr versprochen, du bist mein.
Weil er davon wusste und daraus lebte, konnte er einer jungen Mutter, deren Mann in Stalingrad geblieben war, die Verse schreiben zur Geburt, die ich kürzlich auf einer Geburtsanzeige las.
Vieles Böse geschieht, aber dieses, dass Kinder immer von Neuem die Augen aufschlagen zum Leben, eben umhüllt noch vom Urtraum im Leibe der Mutter und schon umfangen vom Auge der Sorge und Liebe, weinend zuerst, doch dem Weinen gesellt sich ein Lächeln, staunen sodann und ergreifen und endlich ein Rufen. Vieles Böse geschieht, aber dieses, ihr Mütter, dieses ist gut.